Auf den Spuren eines Mörders. Quer durch die Straßen von Hannover. Direkt vor deiner Haustür.
Mord vor Ort.
Willkommen bei Folge 5 von Mord vor Ort. In diesem Podcast erzählen wir die echte Geschichte rund um den Serienmörder Fritz Hamann. Dazu reisen wir an die Orte des Geschehens und nehmen vor Ort diesen Podcast auf. Es wird manchmal hart und wir kommen an die Grenzen des Erträglichen. Ihr findet deshalb zu jeder Folge alle Triggerwarnungen in den Shownotes.
In der letzten Folge mussten wir erfahren, wie Hamann zum Werwolf, zum Vampir und zum Schlächter wurde. Wir haben erfahren, was es heißt, wenn Hamann seine Tour hat und wie er nach solch einer Tour tagelang damit beschäftigt ist, seine Opfer in Hannover zu entsorgen. Die letzte Folge hat uns vor allem mit einer Frage zurückgelassen. Konnte Hamann das alles wirklich alleine machen? Gab es keine Mitwisser? Hat er sich nie jemandem anvertraut? Wenn ihr die ersten Folgen noch nicht gehört habt, dann startet am besten dort. Denn wir werden uns von Folge zu Folge tiefer in diesen Fall eingraben. In dieser Folge werden wir erfahren, dass Hamann durchaus nicht allein war, dass er jemanden hatte, der seine dunklen Seiten kannte und sie für sich zu nutzen wusste.
Kerstin, warum stehen wir heute vor einem türkischen Restaurant?
Fangen wir doch mal damit an, in welchem Stadtteil sind wir denn heute?
In der Altstadt.
Und was war hier vor 100 Jahren?
Hier war das Epizentrum von Prostitution, Schwarzmarkt und Hamann hat hier in der Nähe gelebt. Beantwortet nur immer noch nicht den Geruch von Adana und Köfte.
Wir stehen ja hier vor der Kreuzklappe und das ist ein Lokal, das es bereits vor 100 Jahren gab. Das hieß tatsächlich damals auch schon Kreuzklappe. Hier hat Hamann regelmäßig herumgelungert und auch sein Diebesgut und andere Dinge verkauft. Also man muss wirklich sagen, hier trieben sich die düstersten Gestalten herum.
Crazy, hättest du mir das vorher erzählt, dann hätte ich mir die Kreuzklappe ganz anders vorgestellt.
Ja, jetzt ist die Kreuzklappe auch ein richtig gutes, schickes Restaurant, aber in den 1920ern hatte die Kreuzklappe einen echt üblen Ruf. Also wenn irgendwo eine Schlägerei war, dann war es ziemlich sicher hier in der Kreuzklappe. Ständig stand das Wirtshaus negativ in den Zeitungen.
Okay, passt also, dass Hamann sich hier aufhielt. Heute eigentlich eine schöne Gegend in einer Seitenstraße, total ruhig auch hier. Hier kriegt man nicht den Trubel der Hauptstraßen in der Altstadt mit, in denen sich ja auch die Cafés und Bars aneinander reihen. Also nur 5 Minuten von hier entfernt könnten wir richtig Trubel haben. Die einzige Geräuschkulisse kommt von den Glockenschlägen der Kreuzkirche, die direkt gegenüber der Kreuzklappe steht.
Und diese Kreuzkirche gab es zu Hamanns Zeiten auch schon. Nur hatte sie im Vergleich zu heute noch einen Anbau. Und neben den Kirchen ist die Kreuzklappe eine der wenigen Räumlichkeiten aus Hamanns Zeit, die so auch heute noch besteht. Also ich finde es total krass, oder? Also dass wir heute noch da essen gehen können, wo auch Hamann sich mal ein Bier gegönnt hat. Oder 2 oder 3.
Fast schon geschichtsträchtig, das Restaurant. Wer sich das anschauen möchte, kann das gerne tun bei mordvorort-podcast auf Instagram. Dort haben wir euch Bilder von jetzt und auch von früher zusammengestellt. Und Kerstin, lass uns doch mal am Ende reingehen und auch was zu essen holen, oder?
Ja, machen wir unbedingt. Aber vorher müssen wir unbedingt jemanden kennenlernen, der hier in der Kreuzklappe ebenfalls ein- und ausging und der mit Hamanns Geschichte ganz eng verwoben werden sollte. Es ist ein Tag wie jeder andere für Fritz Hamann. Er wacht in seinem Zimmer auf, er macht sich einen Kaffee, er streift durch seine Nachbarschaft, er landet am Kröpke, er schaut nach Puppenjungs. Doch dieser ganz normale Tag im Jahr 1919 wird das Leben von Hamann auf den Kopf stellen. Denn unter den Jungen auf dem Strich sieht er ihn, den hübschen blonden Typen, mit mädchenhaften Gesichtszügen, groß und schlank. Ein Puppenjunge, ganz nach Hamanns Geschmack. In seinen hellen, glasklaren Augen liegt ein Ausdruck von Verwegenheit, von einer überlegenen Intelligenz. Er ist irgendwie anders als die anderen Jungen auf dem Strich. Er heißt Hans. Hans Kranz. 18 Jahre alt und damit 20 Jahre jünger als Hamann. Hans hat schon von den anderen Jungen von diesem Hamann gehört. Davon, dass er großzügig ist, wenn man Sex mit ihm hat. Und deshalb steht Hans hier. Er braucht Geld.
Hans lebt auf der Straße, hat keinen Job. Eigentlich kommt Hans aus gutem Elternhaus. Sein Vater hat in der Altstadt einen erfolgreichen Papier- und Buchbinderladen. Für seinen Sohn will er nur das Beste. Sogar eine teure weiterführende Schule hätte er Hans bezahlt, aber der hat seinen eigenen Kopf. Hans ist faul und schafft mit Ach und Krach gerade mal die Bürgerschule. Das ist heute wie eine Grund- und Realschule. Danach beginnt er eine Lehre in einer Metallwarenfabrik. Hier stiehlt er Geld aus der Kasse. Davon kauft er sich dann Süßigkeiten und Zigaretten. Der Diebstahl fliegt auf und Hans verliert seine Lehrlingsstelle. Auch seine weiteren Jobs sind nie von langer Dauer. Oft wird er wegen Unpünktlichkeit oder Diebstahl entlassen. Der Vater ist aufgebracht. Sein Sohn hätte doch alle Möglichkeiten gehabt. Wieso macht er nichts daraus? Um ihn zu besänftigen, erzählt Hans seinem Vater, er würde jetzt dem Militär beitreten. Doch die Wahrheit, der Junge hat nicht vor, zum Militär zu gehen. Stattdessen vergnügt er sich mit Frauen.
Hans ist ein echter Frauenheld. Er sieht gut aus und er weiß, wie er mit Frauen umzugehen hat. Er hat immer eine Handvoll Mädchen, die ihm verliebt hinterherlaufen. Wie auch schon im Job sucht Hans aber nichts Festes. Er will nur seinen Spaß. Er läuft von zu Hause fort und findet Unterschlupf in den Spelunken der Altstadt. Er baut sich ein kleines Standbein auf, handelt mit gefälschten Goldringen und Uhren. Und er verdient sich etwas auf dem Männerstrich am Kröpke dazu. Deshalb steuert er jetzt direkt auf Hamann zu, flirtet mit ihm und macht ihm ein Angebot. Man könne ja zusammen Spaß haben. Hans mache auch alles, was sich Hamann wünscht. Natürlich gegen eine angemessene Bezahlung. Hamann leckt sich die Finger, auch wenn er sofort sieht, dass ihm der Junge zu haarig ist. Wie ein Affe. Eigentlich gar nicht sein Geschmack. Aber die Haare, die kann er sich ja noch abrasieren, bevor sie sich näher kommen. Hamann nimmt das Angebot an und den Jungen mit zu sich in die Wohnung.
Nun könnte dieser vermeintlich normale Tag, dieser vermeintlich normale Kontakt mit einem Puppenjungen für Hamann genauso enden wie sonst. Er bezahlt den Jungen und setzt ihn vor die Tür. Oder er bekommt seine Tour. Doch etwas ist mit Hans anders als bei den anderen Jungen. Vielmehr ist dieser Tag, diese Begegnung, der Beginn einer intensiven, einer toxischen und todbringenden Beziehung. Hans Kranz also.
Tobi, ich muss ehrlich sein. Auf dem Foto, das uns vorliegt, ist Hans Kranz echt ein hübscher Typ. Also ich sag mal so, ich wäre auch nicht abgeneigt gewesen.
Sorry, aber er sieht auf den Fotos von früher wirklich aus wie ein kleiner Fuckboy, oder? Also er ist nicht nur hübsch, er weiß es auch.
Ja, voll. Aber jetzt zu der Beziehung zwischen Hans und Hamann. Hier bahnt sich wirklich eine ganz besondere Connection an und das nicht im positiven Sinne. Ich glaube, wir alle haben das mal erlebt, dass wir Freundschaften hatten, die uns nicht wirklich gut getan haben. Wie war das denn bei dir, Tobi?
Tatsächlich wurde ich schon oft wegen meines Alters ausgenutzt. Ich war ja schon 18 und einige meiner damaligen Freunde eben noch nicht. Das war natürlich super, um über mich an Alkohol und Zigaretten ranzukommen. Und ich komme vom Dorf und hatte einen Führerschein.
Ah, lass mich raten. Taxi Tobi?
Oh ja. Und tatsächlich habe ich mich echt schwer getan, das zu erkennen einerseits. Und dann auch loszulassen. Erst als ich dann meine Heimat verlassen habe zum Studieren, bin ich da echt, naja, radikal geworden. Es geht niemals darum, ob jemand mir gut tut oder ich ihm oder ihr. Es geht immer darum, tun wir uns beide auf lange Sicht gut. Wie ist es bei dir?
Ich hatte Freundschaften, in denen man sich gegenseitig hochgepusht hat und dann vielleicht Dinge gemacht hat, die in diesem Moment auch cool waren, aber von außen betrachtet, ja, mindestens fraglich sind. Ich würde jetzt aber nichts ändern wollen. Also, um es zusammenzufassen, ich hatte immer Glück mit meinen Freunden und Freundinnen.
Krass, okay. Ich will jetzt auch nicht, dass jemand denkt, bei mir war alles schlecht, ne? Also, ich habe mich dann aber nur noch auf die Menschen fokussiert, die mir wirklich am Herzen liegen. Klasse statt Masse.
Ja, sehr gutes Stichwort. Hamann war in der Hinsicht aber nicht so erfolgreich wie wir. Hans Kranz hat ihm den Kopf verdreht. Ist es Freundschaft oder Liebe?
Beziehungsstatus, es ist kompliziert.
Der junge Hans zieht bei Hamann ein. Es ist ein merkwürdiges Duo, das jetzt die Straßen der Altstadt gemeinsam unsicher macht. Die beiden haben wenig Sex miteinander. Es ist mehr wie eine Art Freundschaft, aber mit ungleichen Erwartungshaltungen. Hamann ist vernarrt in Hans. Er ist ihm wie ein Sohn, für den er sich verantwortlich fühlt, dem er vertraut und dem er auch mal sein Herz ausschütten kann. Zum Beispiel über seine dunkle Seite. Seine Tour, die dem kleinen Friedel Rothe das Leben gekostet hat. Und darüber, wie er den Jungen entsorgt hat. Hans hört zu. Er könnte jetzt zur Polizei gehen und über Hamanns Tat auspacken. Aber das macht er nicht. Er hat einen ganz anderen Plan. Mit seinem Wissen über den Mord hat Hans den Hamann jetzt in der Hand. Er kann alles von ihm verlangen, sich ein gutes Leben auf dem Rücken des Älteren machen. Aber einmal an den Lebensstil gewöhnt, ist Hans damit auch irgendwie abhängig von Hamann. Eine Beziehung, die die zwei Entgleisten am Außenrand der menschlichen Gesellschaft so aneinander bindet, dass sie weder mit noch ohne einander leben können und wollen.
Gemeinsam ziehen die beiden durch die Kneipen und Stehbierhallen Hannovers. Meist ist es Hamann, der die langen Rechnungen von Hans bezahlt. Ein Standard, den Hamann seinem Freund nicht lange bieten kann. Geld muss her. Und an kreativen Einfällen mangelt es ihnen nicht. In den vornehmen Stadtteilen Hannovers klingelt Hamann an Wohnungstüren und stellt sich als vertriebener Kriegsinvalide vor. Er müsse für seinen alten Vater sorgen, habe kaum Geld und es ist doch so kalt. Ob die Bewohner ihm nicht ein paar alte Wäschestücke billig verkaufen könnten. Mit dieser rührseligen Geschichte erhält er oft einige Kleider geschenkt. Springt nichts für ihn raus, schleicht Hamann auf die Innenhöfe und stiehlt die dort zum Trocknen aufgehängte Wäsche. Hans entfernt eingestickte Namenszeichen und verkauft die Stücke dann den Trödlern in der Kreuzklappe. Ein lukratives Geschäft. Sie erzielen durch den Verkauf der erbettelten Sachen einen Tagesverdienst von 30 bis 60 Mark. An guten Tagen machen die beiden so umgerechnet etwa 500 Euro. Von dem Geld macht sich vor allem Hans ein gutes Leben. Oft teilt er den Erlös nicht einmal mit Hamann. Er verzockt das Geld beim Kartenspielen, raucht und trinkt viel. Und Hans macht seinen unzähligen Frauenbekanntschaften teure Geschenke. Hamann lässt es einfach geschehen. In den Händen seines Hans ist Hamann Wachs.
Er sagt auch nichts, wenn Hans wieder Frauen mit zu ihnen nach Hause bringt und in ihrem Bett mit den Frauen schläft. Hans hat es nicht eilig, die Mädchen wieder hinauszuwerfen. Oft bleiben sie über Nacht. Meist sind es gleich zwei Frauen. Dann sind sie zu viert in dem kleinen, beengten Zimmer. Hans, die Frauen und Hamann. Auf 7 Quadratmetern kann sich so jeder gerade mal um die eigene Achse drehen. Das Bett ist für Hans und seine Liebschaften reserviert. Und Hamann ist nur Gast in seinem eigenen Zimmer. Er muss seine Matratze räumen und auf dem Zimmerboden schlafen. Wie ein Hund auf dem Fußabtreter. Buchstäblich liegt er seinem Hans zu Füßen und der weiß das für sich zu nutzen.
Im Februar 1923 öffnen sich für den 18-jährigen Fritz Franke am Bahnhof Hannover die Zugtüren. Er kommt aus Berlin und erhofft sich in Hannover einen Job. Es ist früh morgens und es gibt keine Unterkunft, in der Franke bleiben kann. Er setzt sich also in den Wartesaal des Bahnhofs, um wenigstens kurz ein bisschen Schlaf zu bekommen. Da tritt ein Mann auf ihn zu. Er stellt sich als Teil der Mitternachtsmission vor. Hamann ist sein Name. Er wolle ihm helfen, ihm in den ersten Tagen in der neuen Stadt unter die Arme greifen. Und so nimmt er den Jungen mit der Aussicht auf ein Bett, einen Kaffee und eine Zigarette mit zu sich nach Hause. Franke fühlt sich wohl bei Hamann. Am Abend kommen sogar noch zwei Frauen und Hamanns guter Freund Hans vorbei. Zu fünft feiern sie in Hamanns kleinem Zimmer und ziehen irgendwann weiter in eine Bar. Hier wollen sie tanzen. Franke sorgt für die Musik. Er setzt sich ans Klavier und spielt ein Lied nach dem anderen. Er ist sehr talentiert und die Gäste klatschen und tanzen ausgelassen zu seiner Musik. Dass Hamann längst ein Auge auf ihn geworfen hat, bekommt er gar nicht mit. Und er bekommt auch nicht mit, was Hans einer seiner Frauen ins Ohr flüstert. Du, der wird heute getrampelt. Was Hans mit Trampeln umschreibt, dass Franco umgebracht werden wird. Von Hamann. Bald schon teilt sich die Feiergemeinschaft auf. Hamann und Franke gehen zurück in die kleine Wohnung. Hans und seine Frauen ziehen weiter. Am nächsten Morgen ist der junge Franke tatsächlich tot. Noch während die Leiche im Bett liegt, kommt Hans zurück in die Wohnung. Er erkennt die Situation sofort. Um welche Zeit soll ich wiederkommen? Fragt er.
Fritz Franke ist das zweite bestätigte Opfer von Hamann. Vom ersten Mord an Friedel Rothe wusste Hans nur aus Hamanns Erzählungen. Und doch hat er scheinbar ein Gespür dafür, wann Hamann seine Tour bekommen könnte, wann ein Junge getrampelt wird. Anstatt den jungen Franke zu warnen, mit dem er wenige Stunden zuvor noch feiern war, verbringt er die Nacht bei seinen Frauen. Er lässt den Mord einfach geschehen. Auch am nächsten Tag, als er den toten Franke sieht, verständigt er nicht die Polizei. Stattdessen lässt er sich von Hamann beschenken mit den Habseligkeiten des Jungen. Ein paar Kleidungsstücke behält er selbst, ein paar verkauft er weiter. Damit macht er gutes Geld.
Neun Monate nach Fritz Franke kommt ein anderer Junge am Bahnhof Hannover an. Er kommt aus Düsseldorf. Sein Name Adolf Hanappel. In Hannover möchte er sich einen Bürojob suchen. Am Bahnhof angekommen, setzt sich Adolf im Wartesaal auf seine selbstgezimmerte Reisekiste. Da treten zwei Männer auf ihn zu. Der eine stellt sich als Teil der Mitternachtsmission vor. Hamann ist sein Name. Der andere heißt Hans. Sie wollen ihm helfen. Ihm in den ersten Tagen in der neuen Stadt unter die Arme greifen. Von Hans bekommt Adolf viele Komplimente für seine Hose. Zu dritt tragen sie die schwere Reisekiste zur Gepäckabgabe und verlassen den Bahnhof. Auf dem Weg macht Hans auch Hamann immer wieder auf Adolfs tolle Hose aufmerksam. Wie schön sie sicher auch an ihm aussehen würde. Und vielleicht gibt es ja auch noch was Interessantes in der Reisekiste des Jungen zu finden. Das bedeutet, Adolf muss weg. Und dafür soll Hamann sorgen. Hamann schläft mit Adolf und tötet ihn. Kurz darauf erscheint Hans, zieht sich die neuen Hosen an und macht sich auf den Weg zum Bahnhof. Er holt die Reisekiste ab, um den Inhalt zu Geld zu machen.
Hans weiß um Hamanns erste Tat. Die Leiche der zweiten Tat hat er selbst gesehen. Und jetzt nimmt er sogar eine aktive Rolle in Hinführung auf die nächste Tat ein. Er macht Hamann auf Jungen aufmerksam, von denen er selbst profitieren möchte. Und Hamann liest seinem Liebsten alle Wünsche von den Lippen. Zu seinem bisherigen Mordmotiv, dem rein sexuellen Verlangen, kommt nun noch ein weiteres hinzu. Habgier, getrieben durch Hans. Wie es ein Zeitzeuge formulierte, so wurde Granz, der von ihm Geliebte, sein Herr und Meister, der böse Geist, der den Mordwahn dieses Ungeheuers steigert, ihm Opfer zuführt und finanziellen Nutzen aus den Bluttaten zieht.
Wieder Bahnhof Hannover. Fritz Wittig ist ein gut gebauter Junge, 17 Jahre alt. Für seine Suche nach Arbeit hat er sein langes blondes Haar nach hinten gekämmt und seinen schicksten Anzug angezogen. Doch die Arbeitssuche gestaltet sich als schwierig. Um schnell an Geld zu kommen, zieht es Wittig daher hinter das Café Kröpke. Er will seine Dienste anbieten. Da treten zwei Männer auf ihn zu. Der eine stellt sich als ehemaliger Puppenjunge vor. Hans ist sein Name. Der andere heißt Hamann. Sie wollen ihm helfen, ihm in den ersten Tagen in der neuen Stadt unter die Arme greifen. Besonders Hans hat viele Tipps für den Jungen. Er solle doch ruhig mit Hamann mitgehen. Der sei gut und würde ihm auch zu essen geben. Wittig willigt ein. Er schläft mit Hamann, aber Hamann findet keine richtige Freude daran. Wittig ist einfach nicht sein Typ. Am nächsten Morgen schickt er den Jungen weg. Sehr zum Ärger von Hans, der von dieser Nacht anderes erwartet hatte. Er hatte ein Auge auf Wittigs Anzug geworfen. Den müsse er unbedingt haben. Sein eigener gehe schließlich schon an den Ärmeln kaputt. Immer wieder schickt Hans den Jungen nun zu Hamanns Wohnung. Er solle so lange rufen und pfeifen, bis Hamann ihn endlich hineinlasse. Hamann aber will nicht noch einmal mit Wittig schlafen. Ich kann den Menschen nicht lieben, klagt er Hans. Und wenn schon, er hat so einen wunderbaren Anzug, den muss ich haben. Man macht das doch leichter bei einem, den man nicht liebt, antwortet Hans.
Als Wittig wieder einmal vor dem Wohnungsfenster ruft und pfeift, schickt Hamann seine Vermieterin, um dem Jungen auszurichten, dass er nicht zu Hause sei. Wittig zieht ab. Als Hans davon hört, tobt er und stellt Hamann zur Rede. Du Idiot, der Anzug passt mir doch. Nimm den Jungen doch mit. Ich möchte den Anzug doch so gern haben. Um endlich Ruhe zu haben, lässt Hamann den Jungen an diesem Abend doch zu sich in die Wohnung und tötet ihn. Gleich am nächsten Morgen erscheint Hans wegen des Anzugs. Der Wittig ist nicht mehr da, sagt Hamann und wäscht sich die blutigen Hände. Wo ist das Zeug? Fragt Hans und fängt an zu suchen. Als er den Anzug findet, fällt er Hamann um den Hals, küsst ihn und sagt, du bist doch der Beste. Auf dich kann ich mich immer verlassen.
Hans führt Hamann mittlerweile nicht mehr nur gut gekleidete Jungen zu, um ihre Sachen zu verkaufen. Er übt Druck aus, wenn er ein Kleidungsstück haben will, und Hamann sich weigert, den dazugehörigen Jungen mit zu sich zu nehmen. Dann schickt Hans den Jungen immer wieder zu Hamanns Wohnung. Dazu ködert er ihn mit seiner Liebe und Zuneigung. Er sagt dann, wir passen doch so schön zusammen. Du musst auch mal über Leichen gehen. Übersetzen wir das Ganze doch mal in eine heutige Zeit. Kerstin. Ich weiß, mein Beispiel wird absurd, aber...
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, aber stell dir vor, du kaufst ein Outfit im Secondhand-Laden, entweder vor Ort oder bei Vinted, Kleiderkreisel und wie sie alle heißen. Und dann hat der Verkäufer dafür jemanden umgebracht. Und du wirst es, zumindest vorerst, nie erfahren.
Als Zusatz muss man noch irgendwie dazu dichten, dass die Modeindustrie zusammengebrochen ist und es entweder nur sehr teure Kleidung gibt oder eben die Möglichkeit mit Secondhand. So war es ja damals in gewisser Weise. Das finde ich schon wichtig noch dazu zu sagen, weil die Kleidung für Hans Kranz natürlich auch seinen Lebensunterhalt finanziert und er weiß, dass er die Kleidung gewinnbringend los wird.
Und zwar genau hier hinter uns. Früher Kleider, heute Köfte.
Hast du denn schon mal Secondhand gekauft?
Nee, nicht so richtig. Ich habe bisher einfach auch noch nichts gefunden, was mir gefällt. Aber dieser Thrift-Shop-Style war auch noch nie so meins, ehrlicherweise. Cool aber, dass es das gibt und dass es inzwischen auch wieder cool ist, Secondhand zu kaufen. Du?
Nee, ich auch tatsächlich noch gar nicht. Ich bin da auch gar nicht der Typ dafür, weil mich das einfach zu sehr beschäftigt. Wie war die Person vorher, die mein Kleidungsstück dann getragen hat? Wie ist sie mit der Kleidung auch umgegangen? Also da habe ich irgendwie viel zu viel Kopfkino.
Ja, super für dich, oder? Du hättest wahrscheinlich früher in der Kreuzklappe dann keine Kleidung von den beiden zwielichtigen Männern gekauft.
Aber lass uns bitte auch nochmal über den Satz sprechen. Wir passen doch so schön zusammen. Du musst auch mal über Leichen gehen. Also vor dem Hinblick, dass es hier halt um echte Leichen geht. Wow, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll.
Ja, jetzt wird's wörtlich. Man sieht hier einfach diese Abwärtsspirale. Erst war Hamann sowas wie ein Sugar Daddy für Hans. Dann greift er immer mehr in den Modus operandi von Hamann ein.
Und bestärkt ihn total in seinen Taten. Also man könnte sogar sagen, er versucht Hamann ja sogar zu lenken, wenn er ihm aktiv Jungen zuführt und ihn dann emotional auf diesem Weg erpresst.
Ja, wir haben ja auch gehört, dass Hamann Hans total verfallen war. Er wollte seinem Hans die Wünsche von den Lippen ablesen, ihm Geschenke machen, ihm imponieren. Und Hans nutzt das richtig aus.
Tobi, ich muss festhalten, man kann sogar sagen, aus dem Liebhaber Hans ist der Parasit Kranz geworden. Kranz bringt irgendwann nicht mehr nur Frauen mit in das gemeinsame Zimmer. Eines Tages ist ein junger Mann dabei. Er ist genauso alt wie Kranz. Er sieht sehr gut aus. Schwarze Haare, schlank und sportlich, intelligent. Auch er handelt auf den Straßen der Altstadt. Nie verlegen um krumme Geschäfte. Dort haben sich Kranz und der junge Mann kennengelernt und angefreundet. Sein Name? Hugo Witkowski. Kranz und Witkowski haben viel gemeinsam. Die beiden lieben es zu rauchen, zu trinken, zu feiern. Sie lieben Frauen. Und die Frauen lieben sie. Hamann ist eifersüchtig, wie gut sich sein Kranz mit Witkowski versteht. Immer mehr Zeit verbringen die beiden jungen Männer miteinander. Immer weniger Zeit hat Hamann mit Kranz allein. Überall, wo Kranz ist, ist nun auch Witkowski. Hamann ist das Anhängsel, das fünfte Rad am Wagen. Aber er duldet den Neuen. Er weiß, wenn er Witkowski fortschickt, Dann verliert er auch Kranz.
Doch als Hamann wieder einmal für ein paar Monate im Zuchthaus ist und eine Strafe wegen Diebstahls absitzt, räumen Witkowski und Kranz das gemeinsame Zimmer leer. Sie verhökern die wenigen Möbel unter den Trödlern. Von den Einnahmen finanzieren sie ihre Partynächte. Als Hamann aus der Haft entlassen wird und das leere Zimmer fortfindet, erkennt er wohl zum ersten Mal, wie Kranz sein Vertrauen missbraucht. Und nicht nur das. Eines Tages findet Hamann in seiner Wohnung auch einen Toten. Einen Toten, den nicht er auf dem Gewissen hat.
Adolf Hennies ist 19 Jahre alt, als er im Dezember 1923 verschwindet. Er wird zuletzt in der Innenstadt gesehen. Dort hatte er am Tag seines Verschwindens ein Bewerbungsgespräch. Danach verliert sich seine Spur. Hamann wird später aussagen, dass Kranz und Witkowski ihn an diesem Tag gebeten hätten, ihm das Zimmer zu überlassen. Für eine Besprechung, wie sie sagen. Hamann habe zugestimmt und die Nacht im Schwulen Kessel verbracht, einer Kneipe in der Altstadt. Von dort aus sei er dann weiter an den Bahnhof. Erst gegen Morgen kommt er nach Hause. Dort habe ein Junge im Bett gelegen, ganz entkleidet und tot. Witkowski und Kranz seien im Zimmer gerade dabei gewesen, Kleidungsstücke zu kleinen Paketen zusammenzuschnüren. Was ist das? Habe Hamann gefragt, woraufhin die beiden geantwortet hätten, einer von den Deinen. Aber da ist keine Wunde am Hals des Jungen. Die meinen haben Lutschflecke, sagt Hamann. Doch Kranz und Witkowski hätten sich mit der Kleidung davongemacht und Hamann mit der Leiche zurückgelassen. Die habe er mit Mühe zerlegt und fortgeschafft, aus Liebe und Loyalität zu Kranz.
Ob sich dieser Fall wirklich so zugetragen hat, wie von Hamann behauptet, kann nie ganz geklärt werden. Kranz wird später sagen, Hamann sei derjenige gewesen, der auch diesen Jungen angesprochen, mit der Aussicht auf Arbeit gelockt und ihn getötet habe. Die Kleidung habe er dann Kranz übergeben. Eben diese Kleidungsstücke werden später durch die Polizei bei Kranz gefunden. Letztlich kann keiner der beiden der Tat überführt werden. Und so bleiben wir mit der Frage zurück, wurde Kranz am Ende vielleicht selber zum Mörder?
Die Beziehung zwischen Hamann und Kranz zu beschreiben, ist nicht kompliziert, sondern ganz einfach. Es ist die Geschichte eines Parasiten und seines Wirts. Ein Parasit sucht sich einen Wirt, an dem er sich festsetzt, ihn nicht mehr loslässt. Der Parasit wächst, wird immer größer, mutiger und rücksichtsloser. Während Hamann glaubt, er habe mit Kranz eine Freundschaft plus gefunden, ist es für Kranz vor allem ein Upgrade seines Lifestyles. Trotzdem sind beide voneinander abhängig, wie Parasit und Wirt in der Natur. Sie koexistieren auf engstem Raum, in gewisser Weise unabwendbar miteinander verbunden. Wir wissen nun, es gab jemanden, der um Hamanns dunkle Seite wusste. Aber hat nur Kranz von den Taten gewusst? In der nächsten Folge werden wir erfahren, ob sich auch andere Personen im Umfeld aufhielten, die zumindest etwas geahnt haben müssten. Oder wurde hier aktiv weggeschaut? Gab es denn niemanden, der dem Treiben Hamanns frühzeitig ein Ende hätte setzen können oder wollen?
Ach, gerade nur ein Weilchen. Bald kommt Hamann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Schabe Fleisch aus dir. Aus den Augen macht er Sülze, aus dem Hintern macht er Speck, aus den Därmen macht er Würste und den Rest, den schmeißt er weg. In Hannover an der Leine, rote Reihe Nummer 8, wohnt der Massenmörder Hamann, der schon manchen umgebracht. Hamann hat auch ein Gehilfen, Kranz hieß dieser junge Mann. Dieser lockte mit Behagen alle kleinen Jungen an. Da da da, da 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 da, da 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 da. Warte, warte, nur ein Weilchen, bald kommt Hamann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Schabefleisch aus dir. Aus den Augen macht er Sülze, aus dem Hintern macht er Speck. Aus den Därmen macht er Würste und den Rest, den schmeißt er weg.
Mord vor Ort ist eine private Produktion von Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Vielen Dank an das Ingenieurbüro Hess und die Agentur Relevant.
Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Für mehr Einblicke folgt uns bei Instagram unter mordvorort_podcast.